Willkommen zu dieser Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon Zietka Matkova. Zur Einleitung hören Sie die Wochenschau. Am Montag erklärte Vizepremier und Justizminister Pavel Rychetski seinen Rücktritt, um als Richter am Verfassungsgericht in Brno-Brünn vereidigt werden zu können. Ebenfalls am Montag kündigte Arbeits- und Sozialminister Zdeněk Škromach sein Vorhaben an, auf der am kommenden Mittwoch anstehenden Regierungssitzung die Einführung des 16-stufigen Gehaltsschemas im öffentlichen Dienst vorzuschlagen. Seit Montag fand in Prag das für die ganze Woche anberaumte internationale Jugendtreffen statt, das von der YMCA Organisation veranstaltet wurde. Am Treffen nahmen ca. 7000 junge Menschen aus 40 Ländern teil. Für die zahlreichen Programme, darunter auch Workshops und sportliche Aktivitäten, vorbereitet waren. Am Dienstag wurden tragische Ereignisse gemeldet, bei denen zwei tschechische Bergsteiger ums Leben kamen. Der eine war im russischen Pamirgebirge tödlich verunglückt, der andere wurde beim Erklettern des 4700 Meter hohen und immer noch tätigen Vulkans Kliuchevskaja auf der Halbinsel Kamtschatka von einem Stein tödlich verletzt. Am Mittwoch billigte das Kabinett das neue von Minister Škromach unterbreitete Gehaltsschema anstatt des jetzigen Tarifsystems mit 12 Gehaltsklassen. Schulministerin Petra Buskova, die derzeit wegen zu niedriger Löhne mit lautstarken Protesten der Lehrer konfrontiert ist, setzte die Einordnung dieser Berufsgruppe in höhere Tarife durch. Gleichzeitig wurde von der Regierung beschlossen, die Gesamtzahl der tschechischen Staatsbeamten, darunter auch die der Lehrer, zum Jahr 2006 um 34.000 zu reduzieren. Präsident Václav Klaus ernannte am Mittwoch im Schloss Lany bei Prag drei neue Verfassungsrichter, darunter den Ex-Vizepremier Pavel Rychetski als Vorsitzenden des Verfassungsgerichts. Von den weiteren vier von Klaus vorgeschlagenen Kandidaten hat die obere Kammer des tschechischen Parlaments drei abgelehnt. Der Präsident bezeichnete dies als skandalös und politisiert. Am Donnerstag nahm der deutsche Bundesumweltminister Jürgen Trittin an der Inbetriebnahme einer Messstation an der Elbe im mittelböhmischen Obchtivy teil. Diese Messstation, mit der die Wasserverschmutzung im Fluss überprüft wird, wurde durch die Überflutungen vor einem Jahr zerstört. An deren Erneuerung beteiligten sich die Umweltministerien Tschechiens und Deutschlands. In der Nacht auf Freitag ist der tschechische Verteidigungsminister Miroslav Kostelka von seiner eintägigen Irak-Visite nach Prag zurückgekehrt. Mit ihm an Bord waren auch drei schwerkranke irakische Kinder, die in Tschechien operiert werden sollen. Auf der tschechischen Militärbasis in Basra verhandelte Kostelka unter anderem mit Walter Slocomb, dem Militärbeauftragten der provisorischen Verwaltungsbehörde des Irak, über eine Verlängerung der Präsenz der tschechischen Einheiten im Irak, an der die USA interessiert sind. Kostelka will das Parlament nun ersuchen, das Mandat der tschechischen Irak-Mission um 2 bis 3 Monate zu verlängern. Das jetzige Mandat läuft mit Jahresende aus. Das war die Wochenschau.
Als vor einem Jahr die Flut über weite Teile Mitteleuropas hereinbrach, da waren wohl all jene, die selbst von den Überschwemmungen betroffen waren, vorerst einmal mit ihrem eigenen unmittelbaren Umfeld beschäftigt. Als dann das allgemeine Ausmaß der Katastrophe sichtbar wurde, blickten viele Menschen bestürzt auf die tschechische Metropole Prag. Denn auch viele Nicht-Tschechen kennen und lieben diese Stadt, nicht zuletzt wegen ihrer einzigartigen Baudenkmäler. Wir blicken nun noch einmal zurück auf die Katastrophe und auch auf die Spuren, die sie hierzulande hinterlassen hat. Die Flut, ein Jahr danach. So lautet der Titel des nun folgenden Schauplatzes, den Gerald Schubert gestaltet hat.
Schauplatz.
Wer Prag kennt und vor einem Jahr die Bilder der hiesigen Überschwemmungskatastrophe im Fernsehen gesehen hat, dem ist es wohl kalt über den Rücken gelaufen, die weltberühmte Karlsbrücke gesperrt, die Fluten darunter bedrohlich hoch, der malerische Stadtteil Kleinseite am linken Moldauufer komplett unter Wasser. Nun, ein Jahr danach, hat sich längst herausgestellt, dass gerade die dort gelegenen Gebäude eigentlich am wenigsten Schaden davon getragen haben. Der Architekt und Denkmalschutzexperte Zdeněk Lukeš erklärt, warum.
Die nejstarší stavby vlastně už mají Gerade die ältesten Bauwerke haben eine gewisse Widerstandsfähigkeit entwickelt, weil die Keller der Häuser und Paläste auf der Kleinseite und in der Altstadt im Mittelalter praktisch regelmäßig überflutet wurden. Diese können also paradoxerweise besser überleben als manche der neueren Bauwerke.
In einem anderen, hauptsächlich aus neueren Gebäuden bestehenden Stadtteil, dem Wohnviertel Kali nämlich, sieht die Sache ganz anders aus. Dort, abseits des breiten Interesses, sind noch immer tausende Wohnungen unbenutzbar. Und hunderte Geschäfte und Firmen sind noch immer außer Betrieb oder haben einen neuen Besitzer und eine völlig neue Gestalt.
Insgesamt lässt sich für Prag und überhaupt für Tschechien sagen, nach außen hin sind die Katastrophenfolgen weitgehend beseitigt, die meisten Bereiche der Infrastruktur sind wiederhergestellt. Dies soll jedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das Leben vieler Menschen durch die Flut eine entscheidende Wendung genommen hat.
Vor kurzem hat der Prager Oberbürgermeister Pavel Behm im Altstädter Rathaus jene Einsatzkräfte von Polizei, Rettung und Feuerwehr geehrt, die damals wenigstens die schlimmsten, unmittelbaren Katastrophenfolgen zu verhindern halfen. Auch er blickte in seiner Ansprache mit einem unüberhörbaren Schauder auf die Katastrophe zurück und sprach auch den Schatten an, den diese, wenn auch auf den ersten Blick nicht sichtbar, nach wie vor auf die tschechische Hauptstadt wirft.
Dnes a zbývá snad jenom několik málo dní, kdy před rokem nám.
Von heute an sind es nur noch einige wenige Tage bis zu jenem Moment, an dem sich vor einem Jahr der Himmel über uns verfinsterte und unendliche Regengüsse ankündigten, dass uns hier etwas bevorsteht. Etwas, das das Leben der Prager für Tage, Wochen, Monate und, wie ich aus heutiger Sicht sagen kann, für Jahre beeinflussen wird.
Im Anschluss an die Ordensverleihung hat Radio Prag einen der Ausgezeichneten, den Vizechef der Prager Polizei, Václav Blaha, nach seinen Erinnerungen an die Katastrophe gefragt.
Vzpomínky jsou velmi různorodé. To znamená, setkal jsem se se spoustou příjemných okamžiků.
Die Erinnerungen sind sehr unterschiedlich. Das beginnt bei vielen angenehmen Erlebnissen, die ich damals hatte und die etwa die Qualität und Professionalität der Einsatzkräfte betrafen, und geht bis zur Erinnerung an die Verzweiflung in den Augen der Menschen, die wir gezwungen haben, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Man kann also sagen, ich habe an das Hochwasser, wenn ich es aus der Sicht der erzielten Erfolge beurteile, eine positive Erinnerung. Aber ich gebe zu, ich wäre froh, wenn sich so etwas in Prag nie mehr wiederholen würde, wenn die Menschen ruhig schlafen könnten, ohne mit einer solchen Naturkatastrophe konfrontiert zu sein.
A veřejnost tak mohla spokojeně a klidně bydlet, bez toho, aniž by byla ovlivňovaná nějakou přírodní katastrofou.
Um das Ausmaß der Flutkatastrophe auch nur halbwegs begreifbar zu machen, wollen wir, quasi als Ergänzung zu den Bildern, die man ohnehin nicht so schnell vergisst, an einige Zahlen erinnern. Die nüchterne Bilanz der wichtigsten Eckdaten sieht etwa so aus. 17 Todesopfer, 225.000 evakuierte Menschen, 800 betroffene Gemeinden, darunter die Hauptstadt Prag. Ausrufung des Notstandes in 6 der 14 tschechischen Landkreise. Finanzieller Schaden, etwa 73 Milliarden Kronen, das sind fast 2,4 Milliarden Euro.
Für die Betroffenen wurde sowohl von tschechischen Behörden und Hilfseinrichtungen als auch von ausländischen Organisationen Hilfe geleistet. Sehr oft schnell, wirksam und unbürokratisch. Überhaupt ist die Solidarität zwischen den Menschen, und zwar gerade die grenzüberschreitende, bestimmt eine der positivsten Erfahrungen, die sich aus heutiger Sicht aus dem Hochwasser ableiten lässt. Auf alle Menschen trifft dies jedoch natürlich nicht zu. In den evakuierten Gebieten kam es vereinzelt zu Plünderungen, und ein Mann hatte Spenden für die Hochwasseropfer gesammelt, die sich letztlich als Spenden in die eigene Tasche entpuppten. Alles in allem handelte es sich dabei jedoch eher um Einzelfälle. Und wer etwa das weitgehend unaufgeregte tägliche Verkehrschaos in Prag erlebt hat, als viele der üblichen Verbindungen abgeschnitten waren, der konnte sich doch vom Zusammenhalt der Menschen in der Not überzeugen. werfen wir zum Abschluss einen Blick auf das Altstädter Moldauufer. Ein paar Meter unterhalb der Karlsbrücke, direkt am Wasser gelegen, hat eine mittelgroße Steuerberatungskanzlei ihren Sitz. Uns mag sie heute als ein recht beliebiger, aber doch auch wieder recht exemplarischer Fall gelten. Sie war zwar in den Tagen der Flut aufgrund ihrer exponierten Lage besonders gefährdet, hatte aber, wie viele andere Menschen und Betriebe auch, letztlich dann doch irgendwie Glück im Unglück. Die Angestellte Katka erinnert sich an die Ereignisse vor einem Jahr.
Wir haben viel Glück gehabt, weil unser Büro ein bisschen höher steht als die anderen Häuser in der Nachbarschaft. Und wir haben das Wasser nur im Keller gehabt. Aber trotzdem müssen wir viele Maßnahmen treffen. Wir haben alle Sachen und vor allem die Dokumente aus dem Keller und aus dem ersten Stock gebracht. Und auch die Säcke mit dem Sand zu den Tieren gegeben.
Und was passierte mit der Firma während der Hochwassertage?
Also diese Niederlassung war geschlossen. Wir hatten keine Energie und keine Möglichkeit zu telefonieren. Und auch dieses ganze Gebiet war geschlossen. Und wir haben nur ein Provisorium gehabt. Es war ein Zimmer bei einem von unseren Mandanten, der hat uns dieses Zimmer für 2 Wochen gegeben.
Katka übrigens wohnt in Kladno, etwa 30 Kilometer von Prag entfernt. Unmittelbar dort hat es keine Überschwemmungen gegeben. Ihr Arbeitskollege Libor hatte es da schon schwerer. Er wohnte im völlig überfluteten Stadtteil Kalin. In seine damals zerstörte Wohnung ist er bis heute nicht wieder eingezogen. Seit einem Jahr wohnt er sozusagen provisorisch, mal hier, mal da.
Die meisten der sichtbaren Hochwasserfolgen sind mittlerweile beseitigt. Seit Ende März ist auch die Prager U-Bahn, von der weite Strecken ein Opfer der Fluten geworden waren, wieder vollständig in Betrieb. Was bleibt nun in der Tschechischen Republik, abgesehen von den tausenden Einzelschicksalen, heute noch von der Katastrophe? Etwa die Angst vor künftigen Überschwemmungen und der damit einhergehende fieberhafte Aufbau von Schutzmaßnahmen. Die Sorgen wegen noch nicht bewältigter Umweltschäden, wie sie im überschwemmten Chemiewerk Spolana im mittelböhmischen Neratowice entstanden waren. Und vor allem der finanzielle Aspekt. Denn der Schaden, der durch das Hochwasser entstand, wird wie gesagt auf 73 Milliarden Kronen geschätzt. Angesichts der Finanzreform, bei der die tschechische Regierung bis zum Jahr 2006 200 Milliarden Kronen einsparen will, um sich den EU-Maastricht-Kriterien anzunähern, wird wohl klar, in welcher Größenordnung sich hierzulande die langjährigen Folgen der Flut bewegen werden.
Jetzt im Sommer sind wieder unzählige Touristen in Prag. Und wenn sie nicht zu Fuß unterwegs sind, dann bedienen sie sich der öffentlichen Verkehrsmittel. Und die sind in Prag gut ausgebaut. Keine Probleme also. Oder etwa doch? Dazu hat Alexander Schneller die folgenden Überlegungen angestellt.
Ja doch, er ist sehr effizient, der Prager öffentliche Verkehr, schwärme ich jeweils den Prag-Besuchern vor. Da sind die unzähligen Straßenbahnen, die einen von einer Ecke der Stadt zur anderen kutschieren, zu allen Tageszeiten notabene. Also kommt man auch des Nachts oder frühmorgens ohne Probleme vom Zentrum nach Hause. Da ist die Metro, wenn's schnell und über weite Strecken gehen soll. Und schließlich gibt's da noch die Busse, die vor allem in den Außenbezirken ihren Dienst tun oder manchmal einfach eine gute Alternative zu den restlichen Verkehrsmitteln sind. Deshalb kann man ohne Einschränkung sagen, dass es sich auch für Prager nicht lohnt, mit Privatfahrzeugen unterwegs zu sein. Denn wer steht schon gern allmorgendlich und allabendlich, wenn Stoßverkehr herrscht, im Stau und verbringt so fast mehr Zeit im Auto als im Büro? Außerdem kostet die Benutzung von Tram, Metro und Bus einiges weniger als Benzin fürs Auto. Nun hat aber alles Gute und Beste auch eine Kehrseite oder besser gesagt einen Haken. Es gibt nämlich eine Zeit in Prag, da ist verkehrstechnisch alles etwas anders als sonst. Und das erkennt man daran, dass die sonst weiß gehaltenen Fahrpläne an den Straßenbahn- und Bushaltestellen ihre Farbe gewechselt haben. Sie sind jetzt gelb. Und da schwant dem Prager Unheil. Die gelben Fahrpläne verweisen nämlich darauf, dass der gelbe Verkehr herrscht. Das heißt, dass die Trassenführung geändert hat, was wiederum bedeutet, dass zum Beispiel die Straßenbahn Nummer 9 da und dort ganz andere Wege geht als sonst. Das zwar nur für ein paar Tage, manchmal aber auch Wochen, im schlimmsten Fall sogar Monate. Da meist gleichzeitig noch unzählige andere Linien gelb verkehren, braucht es zuweilen eine überaus raffinierte Kombinationsgabe, um sein Ziel zu erreichen. Und da sieht man dann schon auch eingefleischte Prager, wie sie plötzlich kurz bevor die Türen schließen aus den Trams hechten, weil sie über die Lautsprecheranlage gehört haben, dass die 9 jetzt nicht nach rechts, sondern nach links abbiegt. Andere wiederum, die das zu spät gemerkt haben, fluchen laut oder still vor sich hin. Auch ich, in die Lektüre der Zeitung vertieft, bin vor kurzem unfreiwillig über die Moldau gefahren worden, und um zum eigentlichen Ziel zu gelangen, musste ich 3-mal umsteigen. Nun ja, es muss halt sein, dass Gleise repariert oder gar erneuert werden, dass Straßen aufgerissen und neue Leitungen verlegt werden. Aber eines ist seltsam. Der gelbe Verkehr grassiert immer zur selben Jahreszeit, nämlich im Sommer. Anders gesagt, jetzt im Juli und August, in den großen Ferien also, leuchtet's gelb von allen Haltestellen. Und wenn schon wir Prager Mühe haben mit dem richtigen Fahrweg, wie schwierig ist dann erst für die Touristen? Denn die steigen brav in die Straßenbahn, die ihnen der Reiseführer empfiehlt, aber anstatt auf der Burg landen sie am anderen Ende der Stadt. Auf jeden Fall aber, liebe Hörerinnen und Hörer, Prag ist eine Reise wert, mit oder ohne gelben Verkehr.
In ein wissenschaftliches Gewand kleidet sich der heutige Kultursalon. Marketa Maurova lädt sie zum 17. Weltkongress der Linguisten ein, der kürzlich in Prag stattfand.
Sprachforscher von der Elfenbeinküste aus Nigeria, Australien, Mexiko, aus allen Ländern Europas. An die 600 Linguisten aus der ganzen Welt gaben sich Ende Juli ein Rendezvous in Prag. Übrigens zum ersten Mal seit 1926, als das erste Symposium dieser Art veranstaltet wurde. Im großen Plenarsaal des Prager Kongresszentrums, Sie kennen diesen Saal vielleicht unter anderem als Veranstaltungsort des NATO-Gipfels im vergangenen Herbst, sowie in kleineren spezialisierten Gruppen, wurden überwiegend auf Englisch über alle möglichen Sprachen der Welt berichtet und diskutiert. Im Kongresspalast habe ich mich mit der Organisatorin des Welttreffens, Professorin Eva Hajicová, von der Mathematisch-Physikalischen Fakultät der Prager Karls-Universität getroffen.
Merkwürdigerweise hat hier noch kein solcher Kongress stattgefunden, obwohl es sich bereits um den 17. Linguistenkongress handelt. Der erste fand, wenn ich mich nicht irre, im Jahr 1926 in Den Haag statt. Seitdem wechseln sich nicht nur die Länder, sondern auch die Kontinente mit der Organisation ab. Und obwohl die Prager Schule in der strukturalistischen Linguistik vor dem Zweiten Weltkrieg durchaus ein Begriff war, fand komischerweise noch nie ein Kongress in Prag statt. Deswegen konnten wir der Einladung des Internationalen Linguistenkomitees nicht widerstehen.
An den ersten beiden Tagen der Konferenz standen Plenarvorlesungen auf dem Programm. Danach wurden die Wissenschaftler in mehrere Arbeitsgruppen aufgeteilt und erörterten in ihren jeweiligen Sektionen speziellere Fragen. Ein zentrales Thema oder Motto gab es nicht.
Das Besondere an diesen Weltkongressen der Linguisten, die alle 5 Jahre stattfinden, ist eben, dass sie Linguisten aus den unterschiedlichsten Fächern zusammenbringen. Sie haben kein spezifisches Thema, allerdings wurden dennoch einige Themen für die eingeladenen Gastredner ausgeschrieben. In diesem Jahr gab es 4, und zwar erstens die Typologie der Sprachen, zweitens die sogenannten bedrohten Sprachen, drittens die Sprache und das Gemüt und viertens Methoden der Linguistik. Ansonsten ist aber die Arbeit in den Sektionen sehr vielfältig. Wir haben 10 Sektionen und wirklich alles, was in der Linguistik geschieht, kann hier zur Geltung kommen.
Thank you. Gleich zu Beginn unseres Gesprächs hat Frau Professorin Hajicová den Weltruf und die Bedeutung der sogenannten Prager Schule erwähnt. Die Prager Linguisten der Zwischenkriegszeit, unter denen vor allem Wilhelm Matthäus die führende Rolle spielte, haben zur Entwicklung der Sprachwissenschaft und des Strukturalismus entscheidend beigetragen. Während man bis daher die Sprachen eher aus der sogenannten diachronen historischen Hinsicht erforschte, das heißt in Bezug darauf, wie sich die jeweilige Sprache entwickelt hat, brachte der Strukturalismus zwei neue wichtige Aspekte. Zum einen war es das synchrone Studium, das heißt das Studium der Gegenwartssprache, und zum anderen hat man die Sprache nicht nur als ein Ensemble von einzelnen, gegenseitig unverbundenen Erscheinungen, sondern als ein System angesehen.
Pražská škola přejala obě dvě tato témata, nebo ten základní vlastně principy.
Die Prager Schule hat diese beiden Themen bzw. Grundprinzipien übernommen und durch ein Prinzip ergänzt, das als ihr großer Beitrag zur Linguistik gilt. Dieses Prinzip hat dieser Schule auch die Bezeichnung Funktionslinguistik beschert. Die Schule führte den Aspekt des Funktionierens der Sprache neu ein. Wozu dient die Sprache? Wie funktioniert sie? Und damit ist die Prager Schule bis heute von internationalem Interesse.
Tady myslím, do dneška je vlastně ta pražská škola pořád ještě v popředí zájmu.
Man begann also, das Funktionieren der Sprache innerhalb der Gesellschaft zu studieren. Es wurden zum Beispiel verschiedene stilistische Schichten je nach dem Gebrauch bestimmt. Man hat verschiedene Milieus erforscht, in denen die Sprache gebraucht wird und so weiter.
To je jeden z těch aspektů funkční, ale jiný aspekt funkční, který se skutečně stal takovým velice důležitým.
Das ist einer der Aspekte der Funktionslinguistik, aber ein anderer Aspekt, der sich zu einem sehr wichtigen Thema in der Nachkriegslinguistik entwickelte, ist die aktuelle Satzgliederung. Wie spiegelt sich die Unterscheidung zwischen dem, was bereits bekannt ist und wovon ich spreche, und der Information, die ich in der Mitteilung als neu bringe, in der Struktur des Satzes wieder? Diese Funktionsgliederung hat bedeutende Folgen für Sprachformulierungen sowie für die semantische Interpretation, das heißt die Interpretation der Bedeutung, die heute ein breites Forschungsfeld darstellt. Und niemand vergisst dabei, dass dieses Studium mit der Prager Schule begonnen hat.
Široké pole zkoumání a nikdo nezapomene na to z těch autorů, že to vlastně začíná pražskou školou.
Soweit ein Abstecher in die Geschichte der Prager Linguistikschule. Kehren wir aber noch einmal zu der jüngsten Gegenwart, auf den 17. Weltkongress der Sprachwissenschaftler zurück. Hat Frau Professorin Eva Hajicová dort einen Vortrag gehört, den sie besonders interessant und bahnbrechend fand?
Já bych chtěla nejdřív obecně říct, že jsem slyšela od mnoha účastníků, že se domnívají, že ty plenární přednášky tady byly nesmírně zajímavé.
Ich möchte zunächst allgemein sagen, dass ich von vielen Teilnehmern gehört habe, dass sie die Plenarvorträge sehr interessant fanden. Sollte ich wählen, was mich sehr beeindruckt hat, würde ich zwei Vorlesungen nennen. Zum einen die Vorlesung von Professor Emmen Bach, einem amerikanischen Professor von der University of Massachusetts. Er hat enorme Erfahrungen mit der Arbeit an den sogenannten aussterbenden Sprachen gesammelt, beim sogenannten Fieldwork, das heißt bei der Arbeit mit dem Sprachmaterial. Und gleichzeitig ist er ein theoretischer Linguist. Er hat eine sehr schön strukturierte Vorlesung gehalten, in der die Entwicklung und der Gegenwartsstand von linguistischen Methoden großartig und sehr übersichtlich präsentiert wurden.
A na tom současném stavu metod lingvistických, že to bylo opravdu to bylo krásné.
Die zweite Vorlesung, die vor dem Plenum vorgetragen wurde und Frau Hajicová beeindruckte, repräsentierte die erwähnte Prager Schule sehr gut. Professor Petr Zgal von der Karls-Universität sprach über die Typologie der Sprachen.
Když jsou jazyky světa nejrůznějších vlastností, nejrůznějších charakteristik, jak je možné se na ně dívat zase z hlediska.
Die Sprachen der Welt haben die verschiedensten Eigenschaften, die verschiedensten Charakteristika. Professor Zgal stellte sich die Frage, wie es möglich ist, sie als ein System zu betrachten. Das heißt, nicht nur in verschiedene Typen zu unterteilen, sondern hinter dieser Klassifizierung etwas Tieferes zu sehen. Warum hat eine Sprache Endungen und die freie Wortfolge im Satz? Gerade weil sie die Endungen hat, kann sie die freie Wortfolge haben, weil die Endungen verraten, welche Rolle das jeweilige Wort spielt. Wenn eine Sprache, wie etwa Englisch, nicht zu viele Endungen hat, muss sie eine feste Wortfolge haben, weil man an der Position des Wortes im Satz erkennt, ob es sich um ein Subjekt oder ein Objekt handelt. So viel zu diesem Vortrag, aber ich könnte eigentlich alle 8 Plenarvorlesungen als besonders interessant bezeichnen. Die Vorlesungen der Gastredner sowie die sogenannten State of the Arts Papers, das heißt Beiträge über den Stand in einzelnen Domänen der Sprachwissenschaft, werden bis Weihnachten von einem Verlag in Amsterdam publiziert. Sämtliche Vorlesungen des Kongresses werden dann auf einer CD-ROM zusammengefasst, die ebenfalls während des Herbstes herausgegeben wird. Mit dem aktuellen Stand der Linguistik wird sich daher ein breiteres Publikum bekannt machen können.
Und das war's auch schon wieder in unserem heutigen Programm. Ich hoffe, dass auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der eine oder andere interessante Beitrag wieder dabei war. Im Namen aller, die diese Sendung gestaltet haben, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Lothar Martin.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás